SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Was verbindet, sagen wir, Bob Dylan, Mick Jagger und den typischen Cowboy im Wilden Westen? Genau, die spielen alle Mundharmonika, dieses Mini-Instrument für die Jackentasche, das man in Südwestdeutschland auch einen Goschehobel nennt. Und die meisten von uns haben sich zumindest als Kinder auch mal dran versucht. Unser heutiger Studiogast weiß extrem viel über die Mundharmonika und auch über andere Instrumente der weltweit bekanntesten Herstellerfirma Hohner aus dem Schwarzwald. Martin Heffner ist Leiter und Geschäftsführer des Deutschen Harmonika-Museums in Trossingen. Herzlich willkommen bei Tandem, Herr Heffner.
Ja, danke für die Einladung.
Ich hatte als Kind auch eine Mundharmonika, aber ich habe mich nie so richtig damit befasst, muss ich gestehen. Wie war das bei Ihnen? Können Sie richtig was spielen?
Na, ich habe mal einen Kurs gemacht, sogar bei einem Weltmeister, Yasuo Watani, habe dann aber nie geübt, ebenso wie mein Kurskollege damals, der Hagen von Ortloff, auch ein bekannter SWR-Mensch. Also wir waren dazu faul. Ich bin eher ja, Musikhörer, sage ich mal.
Und einfach, um ein bisschen was vor Augen zu haben, welches Mundharmonika-Modell in Ihrem Museum, wir sprechen natürlich über die Details später noch genauer, fasziniert Sie besonders?
Es gibt natürlich eine Menge, die mich faszinieren. Am meisten ist es das Luxusmodell mit Graf Zeppelin in Zeppelin-Form von etwa 1912. Das hat aber auch eine geschichtliche Bewandtnis. Vielleicht kommen wir da noch drauf.
Die Zeppelin-Harmonika. Wir sind gespannt. Und es gibt überhaupt über dieses und andere Instrumente viel zu erzählen, auch über die Geschichte der Firma Hohner und dieses Museum in Trossingen. Heute in SWR 2 Tandem mit Martin Heffner. Beatles, I Should Have Known Better, gewünscht von unserem Gast in SWR 2 Tandem, Martin Heffner, Leiter des Deutschen Harmonika-Museums in Trossingen. Prägnantes Harmonika-Riff, aber da gibt es ja viele Songs. Warum haben Sie gerade den Beatles-Hit ausgesucht?
Die Nummer 1, Love Me Do, ist noch bekannter natürlich, stimmt, aber etwas abgenudelt wie manch anderes. Und der ist nicht ganz so bekannt, ist auch eine schöne Ballade und eben auch auf H.D. Snyder in dem Film zu hören und auf der Platte drauf. Also mir gefällt es einfach persönlich. Wir haben es auch in der Musikbox im Foyer des Museums.
Das heißt, da steht eine Musikbox und man kann sich Beispiele mit Harmonika anhören.
Jawohl, und mit Akkordeon natürlich auch. Und ja, die kommt immer sehr gut an. Ist eine Wurlitzer, also mit altem Design und gefällt den Leuten natürlich, klar.
Ist dieses Beatles-Lick schwer zu spielen, was wir gerade gehört haben?
Boah, kann ich nicht beurteilen. Ich bin Historiker. Da müssen Sie Steve Baker oder Riedel Diegel. Also ich habe eine Menge Freunde, die mir das jetzt erklären könnten. Ich kann es nicht beurteilen.
Ja, ich glaube nicht so sehr. Aber selbst wenn Sie den Song jetzt gar nicht gekannt hätten, Sie hätten wahrscheinlich trotzdem sofort hören können, was für eine Art von Mundharmonika das ist.
Ja, ich bin sensibilisiert, also in der Popmusik und im Blues sowieso, das sind meistens diese Standardmodelle, Marine Band, also Ten-Hole Diatonic nennt man die, 10-Loch-Mundharmonikas, die eigentlich für Volkslieder gedacht waren, aber dann in Country und Blues Eingang gefunden haben, also sehr, sehr berühmt.
Für einen Laien sehen die Dinger ja alle gleich aus, ne? Also wenn es nicht gerade ein Zeppelin-förmiges ist. Manche größer, manche kleiner, aber sonst halt dieser längliche metallene Riegel mit Löchern vorn und hinten. Ich wüsste noch, dass es oft diatonische Instrumente sind, also die haben nur eine bestimmte Tonleiter. Es gibt aber auch chromatische, auf denen man wie auf anderen Instrumenten auch jeden Halbton spielen kann, innerhalb des Stimmumfangs. Aber erklären Sie uns doch ganz kurz, wie sich Mundharmonika sonst noch unterscheiden, also was für Features die so haben.
Die Hauptsache haben Sie eben gerade genannt und die ganz großen Stars, die wir im Ohr haben, Stevie Wonder oder auch Toots Thielemans, der wäre jetzt natürlich über 100, die haben eben diese chromatische, weil die natürlich einen anderen Tonumfang haben, eben die Halbtöne. Und es gab früher viel mehr Features. Es gab Mundharmonikas mit Glocken, auch mit Schallröhren, also die sehr imposant aussehen. Aber diese Schallröhren oder Schalltrichter, die bringen gar nicht so viel, aber es sind sehr beeindruckende Instrumente. Ein Feature ist übrigens noch aus Baden-Württemberg stammend und die erste große Fabrik, die Hohner aufgekauft hat, oder renommierte Firma damals 1906, das war die Firma Hotz aus Knittlingen bei Pforzheim. Da gibt's heute noch ein Orchester übrigens, ein Mundharmonika-Orchester. Mhm. Und diese Firma, dieser Friedrich Hotz, der hat die Oktav-Mundharmonika erfunden, die Oktavstimmung, das sind recht Breite oder besser gesagt auch, ja, wie soll man es erklären im Radio? Also das sind, erklingen immer, wenn man reinbläst, zwei Stimmzungen im Abstand einer Oktave. Die wirken viel lauter oder da ist ein vollerer Ton dabei. Und dann gibt's noch die Tremolo-Mundharmonikas, da erklingen auch zwei Stimmzungen, die etwas voneinander weggestimmt sind, damit so ein Tremolierender, ich nenne das immer den Heimwehklang. Das ist auch ein typisches Heimwehinstrument. Soldaten, Matrosen, wer einsam ist, wer sich nach irgendwo sehnt nach etwas, der spielt Mundharmonika. Passt ja, einfach.
Da kommen wir auch noch drauf, wie sie dann oder durch welche Eigenheiten sie dann so populär wurde. Und ja, in allen Musikrichtungen, Blues und Folk und Tango und Polka und Pop, es gibt Mundharmonika in vielen Genres. Nur dachte ich mir vorhin in der ernsten, in der klassischen Musik nicht so sehr, oder? Woran liegt das?
Wenig. Ich denke, da muss man das Instrument sehr, sehr gut beherrschen. Also auch das Akkordeon, wir reden ja eigentlich von beiden Mundharmonika- und Handzuginstrumenten. Und wenn ein Akkordeon sehr gut gespielt wird, dann ist es wirklich eine kleine Orgel. Man kann also wunderbar Bach drauf spielen, wenn man es richtig kann. Das ist natürlich dann schon die ganz große Kunst, aber das ist möglich. Also es ist schon auch ein, ja, ein Handorgel, hat man früher auch gesagt. Ja.
Und dieses Wehmütige, was Sie ansprechen, hat das vielleicht auch dazu geführt, dass sie im amerikanischen Blues so populär wurde? Hat das auch mit dem Klang zu tun? Kann sie einfach gut klagen?
Ja, wobei die Blues-Leute, die Amerikaner, die sind ja von Anfang an auf dieses Ten-Hole, also die Zehn-Loch-Mundharmonika, die diatonische abgefahren, haben dann aber gelernt, die Töne zu biegen. Also da kommt eben dieser Blues-Klang, dieses Wehmütige rein. Und es ist recht gut überliefert, dass zum Beispiel im Süden oder in Texas, in den USA, die schwarzen Arbeiter, die Volkslieder gehört haben, die zum Beispiel deutsche Auswanderer auf ihren Mundharmonikas gespielt haben. Und es gab dann eben diese Vermischung von afrikanischer Musik und dieser deutschen oder dieser europäischen Volksmusik.
Ich verbinde sie, glaube ich, vor allem so mit Folksongs, wie denen von Bob Dylan zum Beispiel. Da hat sie mich jetzt nicht so angesprochen. Ganz großartig fand ich immer hingegen das Harmonikaspiel von Stevie Wonder, Sie haben ihn schon genannt. Der hat ja in seinen Songs, aber auch für Popstars wie Elton John oder die Eurythmics Solos gespielt, die manchmal der Höhepunkt von dem Lied waren. Haben Sie auch so Favoriten oder Stile, die Sie als Hörer besonders lieben?
Also auf jeden Fall. Stevie Wonder ist ohnehin herausragend. Das wissen viele gar nicht, dass er als Little Stevie Wonder ein Kinderstar war auf der Mundharmonika. Der wurde mit der Mundharmonika, kam der groß raus mit 11, 12, 13 Jahren. Meine Favoriten sind schon auch der Blues, aber ich bin da so weit aufgestellt und habe auch sehr nette Blues-Leute kennengelernt im Laufe meiner Berufstätigkeit hier.
Und die haben Sie dann auf die Musik dann auch gebracht sozusagen?
Ja, natürlich. Und die sind auch schon bei uns live in Trossing natürlich aufgetreten und bei dem Festival, was ich jetzt privat letzten Oktober besucht habe, Blues und Cajun Festival, da hat eben der eine Joe Filisco mitgewirkt. Also das sind wirklich Freundschaften fürs Leben, die da auch entstanden sind über die Musik sozusagen.
Ihr Harmonika-Museum steht in Trossingen, in der Nähe von Villingen-Schwenningen, so am Rand des Schwarzwalds. Da ist der Firmensitz eben vom weltweit größten Harmonika-Hersteller Hohner, Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet. Über die Geschichte sprechen wir auch noch genauer nachher. Ungefähr damals begann auch die Konkurrenzfirma Seidel in Sachsen mit dem Harmonika-Bau, die gibt's auch noch. Aber beide haben dieses Instrument nicht erfunden, oder? Also wo kommt das ursprünglich her?
Das ist eine sehr gute Frage, könnte man den ganzen Abend mit gestalten. Also beim Akkordeon, da gibt es ein Patent, das wurde patentiert, erstmals 1829 in Wien. Bei der Mundharmonika, das war ein einfaches, primitives Kinderinstrument, Nebenprodukt. Und das taucht 1825 im Handel, auch in Wien auf, könnte aber auch in Böhmen erfunden worden sein. Tatsache ist einfach, dass es kein Dokument gibt, kein Privileg oder kein Patent für die einfache, primitive Mundharmonika. Nachgewiesen ist, dass Hersteller in Wien, die zum Beispiel ein Harmonium, ein Vorläufer des Harmoniums herstellen wollten, Klavier mit Stimmzungen, die dann als Nebenprodukt eben auch Mundharmonikas verkauft haben. Das Harmonium ist übrigens, wenn man es einteilen möchte, Handzuginstrumente, Mundharmonikas und das Harmonium ist der dritte große Zweig der Instrumente mit freischwingenden Stimmzungen. Das ist zwar für uns nicht wichtig, weil die bei Introssing nie hergestellt wurden, aber die stehen eigentlich am Anfang, denn in Europa war das Prinzip gar nicht bekannt und die europäischen Musikinstrumentenbauer, ob es London, Paris oder eben Wien, die wollten ein Klavier mit Stimmzung kreieren. Bekannt war das Scheng, also so ein Urharmonika aus dem Fernen Osten und eben mit dem Prinzip der freischwingenden Stimmzunge hat man experimentiert und so in den 1810er, 20er Jahren kam es zum Harmonium und Mund- und Ziehharmonika waren Nebenprodukte, dass die millionenfach verkauft werden würden, konnte niemand ahnen.
Und der Firmengründer Matthias Hohner war damals auch gar nicht Instrumentenbauer, sondern ein Uhrmacher eigentlich. Ja. Und in Ihrem Museum erfährt man auch, dass der sich das Instrumentenwissen auf nicht ganz einwandfreie Art angeeignet hat.
Das ist super spannend. Wir stellen ja alles aus und erklären das. Ein paar Dinge kritisch zur Hohner-Geschichte. Hätten wir das vor 50, 60 Jahren gemacht, hätte ich sofort gehen müssen. Also Kritik an Hohner war damals tabu. Trossingen war eine Hohner-Stadt. Aber Tatsache ist, dass eine Generation vor Hohner schon ein Christian Messner in Trossingen Mundharmonikas hergestellt hat, schon um 1830 rum. Bastelei begann wohl 1827. Er hat eine Wiener Mundharmonika kopiert. Sein Neffe durfte das auch erlernen, Christian Weiß. Und von diesem Christian Weiß hat Hohner abgeschaut. Hohner hat es später notiert, hat geschrieben, wie er mit List das Geheimnis erkundet hat und seinen ehemaligen Schulkameraden Christian Weiß mehrfach besucht hat, um Beobachtungen anzustellen. Und am Ende wurde er verraten und ihm die Türe gewiesen. Das sind alle gewiesen. Also er wurde rausgeschmissen. So begann die Weltkarriere von Matthias Hohner. Ist wunderbar nachgewiesen, weil es Matthias Hohner später selbst niedergeschrieben hat. Tolle, tolle, spannende Geschichte. Das Bauernhaus, in dem Hohner spioniert hat, das steht heute noch. Das wird bei unseren Stadtführungen gezeigt.
Und so begann eine Erfolgsgeschichte, die dazu führte, dass wenig später 5000 Mitarbeiter in dem Ort Trossingen bei Hohner Instrumente hergestellt haben. Von wo aus die Firma Hohner so ab Mitte des 19. Jahrhunderts den Weltmarkt eroberte. Und nicht nur mit der Mundharmonika, wir sagten es schon, auch mit der Ziehharmonika, dem Akkordeon. Von der Klangerzeugung her ist es genau das Gleiche, oder?
Kann man so sagen. Also prinzipiell ist es einfach ein Luftstrom, der eine metallene Stimmzunge zum Schwingen bringt. Also bei der Mundharmonika ist es die Atemluft, bei der Ziehharmonika ist es eben der Balg, der gedrückt wird oder gezogen wird. Und beim Harmonium, das gehört eben auch in die Familie, da muss man ja unten treten. Da ist auch ein Balg verborgen, der eben die Stimmzungen zum Klingen bringt.
Aber am Anfang, glaube ich, war schon die Mundharmonika der Hit im Programm, oder? Von diesen Instrumenten, auch als Export. Wieso lief das so gut? Wer hat da vor allem drauf gespielt? Von den Seeleuten hatten wir es schon.
Ja, also es ist ganz gut erforscht. Es gibt ja sogar eine Habil-Schrift und also es gibt viele, viele Dokumente, die belegen, dass Hohner wurde ja groß und führend mit dem Nordamerika-Export und da gab es ja jede Menge, da gab es Millionen aus Europa ausgewanderten Menschen, gerade auch aus Deutschland. Und die ersten Testkäufer waren ja ausgewanderte Trossinger, Verwandte oder Bekannte, die Hohner hatte. Und dann hat er gemerkt, Mensch, schickt noch mehr. Die Leute sind verrückt drauf. Also das war einfach das passende Instrument für den Wilden Westen oder für den Auswanderer, der selbst lernen konnte, in die Hosentasche stecken, ob jetzt Texas oder Wilder Westen, egal wo, die kann man immer dabei haben und relativ schnell selbst spielen lernen.
Diese Hohners waren auch, die hatten auch ein Marketingtalent, ne?
Extrem, extrem. Gerade der eine Sohn, der dann auch nach USA ging und die Filiale in New York aufgebaut hat, der Hans Hohner, der war so clever im Vermarkten. Und ich war letztes Jahr sehr glücklich, dass ich auch eine Nachfahrin kennengelernt habe, eine Enkelin des entscheidenden Managers der 1920er Jahre. Das war ja so eine Art Höhepunkt. Da lebte eine Dame, der Urgroßvater stammt aus Hechingen, ist ausgewandert. Und der Großvater William Hausler, das war so der Vize-Chef, also direkt unter Hans Hohner, der alles Mögliche eingeführt hat in den Markt, mit Hollywood kooperiert hat, die kleinste Mundharmonika der Welt, die jetzt, letztes Jahr hatten wir die 100-Jahr-Feier dieser Little Lady, die wurde also sehr clever eingeführt, also marketingtechnisch top.
Eins der Instrumente, die wir noch nicht erwähnt haben, ist das Klavinett. Das ist so eine Art transportables Spinett oder Cembalo, berühmt geworden in den 70ern zum Beispiel durch Stevie Wonder, von dem hatten wir es ja bei der Harmonika auch schon. In seinem Hit Superstition hört man im Intro sehr schön diesen drahtigen Klang. Wie war das, Herr Heffner? Wollte Hohner damals ein Instrument bauen, das funky ist? Oder wofür hat der Erfinder Ernst Zacharias, der in diesem Jahrhundert geworden wäre, das Klavinett ausgetüftelt?
Überhaupt nicht. Das war für klassische Musik, für Hausmusik, für gehobene Musik gedacht. Die Direktoren der Firma Hohner damals, das waren fast nur ältere Herren, die in einer anderen Welt lebten. Also die Welt von Rock und Pop und Beat, das betrachteten die als vorübergehende Erscheinung und die konnten sich gar nicht ausmalen, dass das so eine Furore macht in einem ganz anderen Musikstil und die mochten das auch gar nicht, aber Pecunia non olet, also die Geld verdient haben sie dann doch gerne und man hat schon auch eine größere Stückzahl hergestellt, gerade eben von Klavinett.
Welches Hohner-Instrument sollten wir noch erwähnen, was noch nicht aufgetaucht ist? Was finden Sie noch besonders?
Na, also Pianett geht in dieselbe Richtung. Mhm. Also eben Musikelektronikbereich hat man eine ganze Menge geschaffen, aber am erfolgreichsten war schon das Klavinett und dann sehr viele verschiedene Formen von Mundharmonikas. Auch diese, was mal eine Weile erfolgreich waren, waren die digitalen Akkordeons, die aussehen wie ein Akkordeon, aber alles Mögliche spielen könnten. Mhm. Also das war auch mal Mode für Alleinunterhalter zum Beispiel. Aber die Musikelektronik letzten Endes war da Fernost doch zu schnell und überlegen. Hohner hat toll entwickelt, aber die Serienreife hat dann zu gedauert und dann kamen die anderen, waren dann schneller. Also das, man hat es einfach nicht mehr geschafft, da mitzuhalten mit Yamaha und mit anderen Herstellern.
Und für Trossingen, Sie haben das vorhin schon kurz angedeutet, muss die Firma ja enorm wichtig gewesen sein. Also wenn in so einem 15.000 bis 20.000 Einwohnerstädtchen mehrere tausend beim Hohner schaffet, das ist ja schon eine Macht, oder?
Natürlich, in den besten Zeiten, als Hohner 5.000 Beschäftigte hatte, da waren es ja nur 10.000 Einwohner. Nicht mal. Wobei man sagen muss, ein Teil oder etwa ein gutes Drittel dieser 5.000 hat ja nicht direkt in Trossingen gearbeitet, sondern drumherum. Es gab ja ein System von Filialfabriken in den kleineren Orten. Mhm. Da konnten die Leute vor Ort ins Geschäft gehen und was dazu verdienen. Das waren viele Frauen. Da gab es auch die klassischen 11-Uhr-Weiber, dürfte man heute gar nicht mehr sagen, aber die haben dann um 11 Uhr Mittag gemacht, um für die Familie noch zu kochen. Und also es war ein ganzes System. Die haben auch weniger verdient, weil Hohner argumentiert hat, wir müssen ja die Halbfabrikate dorthin bringen und wieder abholen. Das verursacht Kosten, deswegen verdienen die ein paar Pfennige weniger.
Der Erfolg blieb aber nicht so groß. Ab wann ging der Trend zu Ende oder ab wann ging es so ein bisschen bergab wieder und warum?
Ach, gute Frage. Könnte man sehr, sehr viel erzählen. Also der Genosse Trend war einfach nicht mehr da. Also gerade so um 1960 herum, Beatmusik, Fernsehen, also der musikkulturelle Geschmack hat sich einfach total gewandelt. Dann kommt das westdeutsche Wirtschaftswunder hinzu. Auch Hohner musste mit den Löhnen hochgehen. Und das war fatal, Stückzahlen gingen zurück. Und ich nenne es auch den Buddenbrooks-Faktor, der kam dazu. Wenn nämlich der Gründer und die Gründersöhne geniale Geschäftsleute waren, dann müssen es die Enkel oder Urenkel nicht unbedingt sein. Den will ich natürlich nicht zu nahe treten, aber das ist normal, dass die andere Talente hatten, andere Schwerpunkte. Und das war lange Zeit eine Familien-AG, die sehr gut lief, aber dann eben auch nicht mehr.
In den 30ern war Ernst Hohner damals auch Kommunalpolitiker und Gegner eines anderen mächtigen Trossingers, Fritz Kien, Eigner der Zigarettenpapierfirma FK wie Fritz Kien, und Nationalsozialist. Hat Hohner tatsächlich einen Auftritt von Hitler in Trossingen verhindert?
Na, das halte ich für eine Legende, aber hat natürlich, Hohner hat auch mitgespielt wie alle großen Firmen, da muss man nicht drum rumreden, aber herausragend in politischer Sicht war eben der Fritz Kien. Und mir hat selbst Walter Hohner, der letzte Direktor aus der Familie, also der mit Einfluss, hat mir noch erzählt, ja, im Dritten Reich war Fritz Kien König, obwohl Hohner viel größer war. Also gegen den konnten die Hohners nichts machen und in der Familie Hohner könnte ich jetzt ganz gut referieren, wer eher republikanisch gesinnt war, wer eher konservativ war. Aber so die richtigen, also der Nazi auf Deutsch gesagt, das war Fritz Kien, das waren die Hohners nicht. Das kann man schon sagen.
Auch das gehört zur Geschichte dieser Firma, die Sie im Museum zeigen. Reden wir gleich genauer drüber. Davor noch mal ein Stück Musik mit Harmonika aus Ihrer Liste. Schwabenrock jetzt von Schweißfuß. Einer ist immer der Arsch. Ein Satz dazu?
Naja, mit einem dieser Leute bin ich ja befreundet, Riedel Diegel, der eben die Mundharmonika spielt und gespielt hat bei Schweißfuß und auch das Klavinett. Das hat Schweißfuß, das stellen wir sogar im Original aus, das hat uns Riedel Diegel quasi gestiftet für die Dauerausstellung des Museums.
Der alles bringt und immer der Beste spricht drauf und auch Whisky und Weiber steht. Die andere, die schleichert um und rum mit Lederkittel und so und hinter drauf alle gleich. Der Pepper von Status Quo,
Martin Heffner ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem, Historiker sowie Leiter und Geschäftsführer des Harmonika-Museums in Trossingen. Führen Sie uns ganz kurz durch, Herr Heffner. Was gibt's da zum Beispiel zu sehen, außer ganz vielen Mundharmonikas?
Ja, wir hatten ja schon die Musikbox eben vorher erwähnt. Da ist aber nebendran auch noch eine uralte Musikmaschine, als Rona modern sein wollte. Um 1930 herum, 31, hat man ein mechanisches Akkordeon patentieren lassen, was selbst spielt, elektrisch angetrieben. Ein Blasebalg pumpt Luft nach oben, motorbetrieben der Blasebalg, der pumpt die Luft nach oben aufs Akkordeon. Ein Schlagzeug ist gekoppelt und trommelt dazu. Und die Melodien wurden von bekannten Akkordeonisten eingespielt, das Weiße Rössel zum Beispiel. Oder alte Kameraden. Also man kann die Lochstreifenrolle wechseln. Das Prinzip ist wie beim elektrischen Klavier, aber es ist ein echtes Akkordeon, was da erklingt. Und dann sind noch jede Menge Highlights, zum Beispiel ein Riesenfoto von Lothar Späth. Wir wollen ja keine Politwerbung machen, aber er hat Hohner damals mitgerettet und das indirekt das Museum mitgegründet. Er spielt die 1 Milliardste Hohner Mundharmonika. Fiktiv. So ungefähr kommt es hin, vielleicht waren es nur 900 Millionen damals, aber man hat dieses Bild begegnete mir, als ich als junger Kerl die Direktionsetage betrat, zum zweiten Mal, nachdem der Kauf der Sammlung Hohner durch das Land Baden-Württemberg geschehen war. Das war eine Dankbarkeitsbekundung der Firma an das Land, an Lothar Späth, den damaligen Ministerpräsidenten, für diese Hilfe.
Dann gehen wir doch gleich in diese Zeit. Sie waren Anfang der 90er in dem Museum in Mannheim beschäftigt. Wie kamen Sie zu diesem Harmonika-Museum Trossingen oder wie kam das zu Ihnen?
Ja, ich war gerade ausstudiert und habe eben damit aufgebaut, dass das Landesmuseum für Technik und Arbeit war in der, also war noch nicht eröffnet, war in der Vorbereitung und man hat Maschinenfabrik Essling, sowas Eisenbahngeschichtliches, durfte ich damit recherchieren. Und eines Tages kam der damalige Direktor ins Hibi-Zimmer, geprüfte Hibis, hat gemeint, ob ich nicht morgen nach Trossingen fahren wolle. Er wusste, ich reise gerne, bin agil, das sei auch eine besondere Eisenbahn. Wir haben die älteste elektrische Bahn der Welt, die fahren kann, tatsächlich in Trossingen. Und hat mir es schmackhaft gemacht und ja, neugierig war ich dann sowieso, bin hingefahren. Und es ging um einen Report, also um einen Bericht über den Wert der Sammlung Hohner, eine Bestandsaufnahme, weil das Land die kaufen wollte. Nicht aus Interesse an Harmonika-Geschichte, sondern das war, heute kann man das offen sagen, das war eine Subvention, Wirtschaftspolitik, um Hohner Geld zukommen zu lassen, um Hohner mitzuretten. Die waren in einer finanziellen großen Schieflage. Für mich war es letzten Endes die ganz große Chance. Man hatte im Hohner Musterzimmer damals alles ausgebreitet, die Sammlung oder die besten Stücke. Und ich habe dann die Beatles Mundharmonika, das Hakenkreuz, Kaiser Wilhelm, herrliche Akkordeons, herrliche Plakate. Also das war kulturhistorisch einmalig, das war mir sofort klar und wurde dann auch zur großen Chance, war aber schwer zu realisieren.
Aber hatten Sie vorher schon irgendeine Verbindung zu Musik, zu Instrumenten oder war das ganz was Neues für Sie?
Also zu Musik, ich wusste nicht genau, wo Trossingen lag, aber Hohner war mein Begriff und ich selbst bin begeisterter Schallplatten oder jetzt natürlich auch CD-Sammler, Musiksammler, Popmusik, Geschichte der Popmusik, die 60er, 70er speziell interessieren mich sehr. Als Teenager habe ich die Beatles nachgekauft, die waren gerade beendet oder haben aufgehört 1970 und dann habe ich begonnen, die ganzen LPs nachzukaufen, auch die Stones und Kings und was so alles gab. Also es, die Welt der Popmusik, also der etwas besseren Popmusik, sage ich jetzt mal, die war mir schon ein Begriff. Ich habe mir aber nie darüber Gedanken gemacht, dass die Mundharmonika doch da eine erhebliche Rolle spielt, im Blues sowieso, aber auch in der normalen Popmusik. Und das kam mir da in dem Fall alles zunutze, diese Interessen auch fotografieren, reisen und so. Also ich denke, ich bin überhaupt kein Fachidiot, aber die vielen Interessen, die ich einfach habe, die konnte ich einbringen in diesen Museumsaufbau.
Und wie über das Instrument an sich oder auch die Geschichte von Hohner könnten wir ganz lange reden, über das Museum eben auch, aber springen wir mal nach 2016, denn da war der Umzug aufs alte Hohner Werksgelände. Ne? Konnten Sie da nochmal ganz grundlegend so Ihre Vision von diesem Museum durchziehen oder perfektionieren?
Ja, also das war ein großer Kraftakt, aber die große Chance auch von einem kleinen improvisierten Museum, was unser 1991 eröffnetes eben mal war, in den historischen Fabrikbau zu gehen, alles auf einer Ebene barrierefrei durchzukomponieren. Wir haben auch einmaligen Zuschuss gekriegt von der Landesstiftung für das neue Konzept, was wir gemeinsam mit einer Firma in Ulm entwickelt haben. Und ich konnte aber auch inhaltlich alles anbringen, natürlich nicht die ganze Masse. Wir können keine 26.000 verschiedene Mundharmonikas ausstellen. Dann würde man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Aber Also die Akzentuierung ist, glaube ich, ganz gut gelungen, dass wir alle Themen, es sind viele, viele Themen, ob jetzt Design, Marketing, musikalisch, auch Film, wir haben eine tolle Filmsammlung, historische Filme, die Hohner hat drehen lassen oder inspiriert hat. Also die UFA hat Filme gedreht und da steckt der Hohner dahinter. Werbefilme aus den 50er, 60er Jahren. Also wir haben einen eigenen Filmraum, haben aber auch Medienstationen, interaktive Plakate. Also da konnte man wirklich vieles umsetzen. Seitdem sind wir ein richtiges professionelles Museum, sicherlich mit den Strukturen, die wir bräuchten. Also ich bin eine eierlegende Wollmilchsau, also der einzige Wissenschaftler, der hier angestellt ist. Einige Hilfskräfte, aber vor allen Dingen eine Menge motivierte, ehrenamtliche, ehemalige Hohner Leute, andere Menschen, die einfach einen Spaß haben, da mitzuwirken, um so ein besonderes Museum am Laufen zu halten oder mit Leben zu erfüllen.
Wer ist Ihr Publikum?
Ja, gemischt. Also das Fachpublikum sowieso, Akkordeonorchester oder Harmonika-Freunde aus aller Welt. Natürlich nicht die Massen. Wir werden die 10, 50 oder 100.000 Besucher kriegen. Das ist schwierig. Wir haben keine touristische Tradition. Aber es gibt immer wieder Leute aus Australien, natürlich auch USA oder Asien zum Weltfestival. Nächstes Jahr werden wieder sehr viele Asiaten kommen. Also die Harmonika-Instrumente sind populärer, als man denkt. Und es gab mal eine Zeit, gerade die 20er Jahre, da waren die weltweit dermaßen populär, dass eben Hohner gar nicht genug produzieren konnte.
Ende des Jahres, trotz alledem, wenn Sie in Rente gehen, nach 33 Jahren Harmonika-Museum, die Sie lustigerweise mit 33 begonnen haben, was wollen Sie bis dahin noch fertig oder erledigt kriegen im Museum?
Och, schon auch eine ganze Menge. Also Live-Musikveranstaltungen sowieso, das macht das Museum immer lebendig, gerade jetzt am Freitag wieder. Aber also ein Langzeitprojekt, was unbedingt fertig werden sollte, ist die zweite Auflage eines Harmonika-Hersteller-Lexikons. Denn es gab eben nicht nur Hohner oder etwa Seidel in Deutschland, sondern viele Dutzende, Hunderte von Herstellern, vom Kleinstbetrieb, vom Einmannbetrieb bis zu eben einer Größe wie Hohner. Sie hatte mit einigen Tausend. Und in unserem Archiv, wir haben ein riesiges Archiv und wir hatten schon mal ein Lexikon über die Mundharmonika-Hersteller. Das wird erweitert auch zum Handzuginstrumentenhersteller und zwar für den deutschen Sprachraum, also Österreich, Böhmen, damals deutsch sprechende Hersteller gab es in Böhmen und eben Sachsen, Thüringen und Württemberg, das waren so diese Länder und Regionen, in denen es diese vielen, vielen Hersteller gab, die komplett vergessen sind. Wir haben aber Kataloge, Archivmaterial über alle. Das ist schon sehr weit gediehen, das Lexikon, aber durch verschiedene Probleme ist es noch nicht ganz fertig. Und das möchte ich noch auf die Reihe kriegen und veröffentlichen.
Bevor wir weitersprechen, nochmal Musik mit Harmonika. In diesem Fall gespielt von Jim Morrison. Dann ist es der Roadhouse Blues von den Doors. Warum hast du den rausgesucht?
Na, das ist der einzige große Hit der Doors, der wirklich mit Mundharmonika zu tun hat. Und man hört die sehr schön raus, wenn man genau zuhört beim Roadhouse Blues.
SWR 2 Tandem mit Martin Heffner, dem Leiter des Harmonika-Museums in Trossingen. Wir sprachen gerade davon, dass Sie dieses Jahr aufhören. Gibt es denn schon einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin?
Ja, meine designierte Nachfolgerin ist eine Literaturwissenschaftlerin namens Katharina Hertfelder. Die ist schon eine ganze Weile bei uns tätig und wird ab 1. Mai richtig übernehmen und mit einsteigen und Verantwortung tragen. Und ich denke, sie hat auch großes Gefallen an der Sache gefunden.
Ich finde ja, Herr Heffner, Museumsdirektor, das klingt wie so ein Kindheitsberufswunsch, wie Lokführer oder Astronaut. Ich möchte mal Museumsdirektor werden. Hatte das für Sie auch so was ganz Besonderes, also als Historiker?
Nee, überhaupt nicht. Also, und zwar so viel zu dirigieren habe ich ja auch nicht. Wir sind ein kleiner Laden, aber doch weltweit tätig. Das Verrückte ist, in den 80ern oder Ende der 80er, als ich in die Richtung kam, war das ja gar nicht üblich, dass Historiker in die Richtung gehen. Da waren es die Kunsthistoriker oder die Völkerkundler, hat man damals, oder Volkskundler, hat man damals gesagt. Jetzt empirische Kulturwissenschaften heißt es ja in Tübingen zum Beispiel. Aber für normale Historiker, da war das gar kein Thema. Aber ich bin da reingerutscht und es kam damals eben diese Technikmuseen oder diese wirtschaftsgeschichtlichen Museen, die kamen ja erst auf. Und also für mich war es schon fast ein bisschen maßgeschneidert. Ich habe es mir auch selbst zusammengebastelt, das Museum sozusagen. Und also es ist ein toller Job eigentlich. Toller
Job. Und es kennt Sie in Trossingen heute wahrscheinlich auch jeder. Es gibt vermutlich niemand dort, der noch nicht im Harmonikamuseum war.
Na, wollen wir es mal hoffen. Es ist nicht ganz so. Es gibt ja auch so eine Hassliebe, die Trossinger zur Firma Hohner oder zu der ganzen Geschichte haben. Die waren ja früher völlig abhängig von Hohner. Und als dann Hohner, ja, die Schwaben sagen, Bach halten ging oder einfach in die große Krise rutschte, da war es plötzlich aus mit dem großen Einfluss und na, Rache will ich nicht sagen, aber man war einfach endlich mal diese Dominanz los und hat gesagt, na, jetzt haben wir alle Probleme, gibt's Arbeitslose und daran ist die Firma Hohner schuld. Also deswegen sage ich so ein bisschen Hassliebe. Ja, wobei es ist einfach so, ohne diese Harmonika-Industrie und ohne die dominante Firma Hohner, es gab ja noch andere in Trossingen, die Hohner dann aufgekauft hat in den 20er Jahren. Ohne das wäre Trossingen vielleicht gar keine Musikstadt, gar keine Stadt bis heute. Man weiß es nicht, aber das hat Trossingen wirklich zur Stadt gemacht, diese Industrie und diese Branche. Und das darf man nicht vergessen, auch heute nicht.
Nochmal eine Geschichte, die eine ganze Sendung hergäbe. Trossingen und sein Verhältnis zu Hohner.
Absolut.
Wie leicht oder schwer werden Sie jetzt von Ihrem Museum und Ihrem Job also leicht natürlich nicht, aber wie stellen Sie sich's vor?
Naja, es ist ja fast mein Kind, das Ganze, das muss man schon so sagen. Aber ich werde auf jeden Fall einen Abstand gewinnen müssen, bin auch gerade dabei, werde auch noch das Trossinger Jahrbuch weitermachen. Ich bin im Nebenamt auch noch Stadtarchivar und das bleibt mir vielleicht erhalten. Aber ich möchte einfach einen Abstand gewinnen, dann aber wieder einsteigen, denn ich habe es schon erwähnt, wir haben also gut 2 Dutzend engagierte, motivierte Ehrenamtliche und ich werde den, ja, klingt jetzt witzig, mit 65 oder mit 66 dann im Oktober werde ich also den Kreis der Ehrenamtlichen vermutlich etwas verjüngen und aber auch dann gerne mal wieder eine Führung machen oder beim Fest mithelfen und so weiter. Ja, ich will mich nur nicht so sehr einmischen, das ist dann auch blöd für alle Nachfolger.
Das heißt, Sie werden aber auch in Trossingen bleiben?
Ja, aber sehr oft auf der Schiene sein, unterwegs sein und Kontakte pflegen, die ich jetzt durch den Beruf und durch meine Hobbys habe. Also ich bin sicher nicht immer in Trossingen, aber so das Standquartier wird schon Trossingen bleiben. Wir liegen ja verkehrsgünstig.
Das haben Sie mir vor der Sendung kurz erzählt, dass Sie ein leidenschaftlicher Bahnreisender sind. Mhm. Nicht einfach in diesen Tagen.
Der Ausgangspunkt meiner Museumskarriere ist vielleicht auch, dass ich ein leidenschaftlicher Bahnreisender bin. Mein erstes Radiointerview war nämlich ein Live-Interview vom Eisenbahnweltrekord mit Thomas Deike vom SWF, damals live vom Bahnsteig und der Rekord hat dann geklappt. 10 Länder in 24 Stunden per Bahn, stand auch so etwa 10 Jahre.
Sind Sie gefahren?
Ja, bin ich gefahren. Bis Anfang 90er war es im Guinness-Buch. Und das habe ich einfließen lassen bei der Bewerbung im Landesmuseum Mannheim, als man jemand gesucht hatte für Eisenbahngeschichte. Und dann habe ich gemerkt, dass die Leute da schon auch beeindruckt hat. Ich konnte damit beweisen, dass ich wirklich für Eisenbahn und Geschichte interessiert bin. Und seitdem, es ist einfach, ich habe es geerbt, mein Opa war bei der Bahn. Und das Kultur, Land und Leute per Bahn kennenzulernen, ist einfach toll. Man muss auch leidensfähig sein bei der Deutschen Bahn. Aber von Trossingen ist man schnell in der Schweiz und ab Zürich funktioniert es dann immer.
Und dafür haben Sie jetzt mehr Zeit ab Jahresende. Wenn Sie dann nicht doch zu sehr als Ehrenamtlicher dann eigentlich.
Das kann man ja steuern.
Der
darf nicht jammern über Stress, der macht sich seinen Stress ja selbst.
Herr Häfner, das hat großen Spaß gemacht. Ich danke Ihnen, dass Sie in der Sendung waren.
Gerne, gerne, gerne.
SWR 2 Tandem mit Martin Häfner, Redaktion Fabian Elsässer, unser Musikredakteur Moritz Cilius musste heute fast nur die Auswahl von Herrn Häfner sortieren. Technik John Kohl und ich bin Bernd Lechler. Tschüss.